2024, die Waldbühne Hessen wird 100 Jahre alt und wir von der Radiorunde haben sind ein Jahr mit dabei.
Ich werde 100 Jahre alt.
Hip, hip, hurra, du hast Geburtstag. Oh, wie schön, was für ein Fest.
Happy Birthday.
In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim heutigen Podcast. Wir sind wieder im stillen Kämmerlein. Nein, kann ich nicht sagen. Stilles Kämmerlein wäre für einen Podcast doof, weil dann könnte ich ja keine Stimmen einfangen. Ich bin wieder mit, wie haben Sie getauft, die Soko-History der Waldbühne in Klammern eingesperrt hier, um ein bisschen Geschichte der Waldbühne Hessen aufzuarbeiten. In der letzten Woche habe ich mich mit dem Thomas relativ intensiv unterhalten über die Zeit bis eigentlich 1933. Und wir haben gelernt, die ersten Stücke bei der Waldbühne Hessen hatten alle einen religiösen, volkstümlichen Hintergrund. Andrea, das hat sich 1933, als wir die blöde, dunkelbraune Geschichte hier in Deutschland hatten, kräftig geändert.
Ja, genau. Also es durften nach 1933 keine religiösen Stücke mehr gespielt werden. Dann wurde nur noch so volkstümliche Stücke gespielt oder Klassiker.
Was wurde denn 1933 so als erstes Stück gespielt? Das ist eigentlich ein ganz bekanntes und das ging auch eigentlich bei den Nazis durch.
Genau, und das war Wilhelm Tell vor genau 3000 Zuschauern. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte zu, weil nämlich die Gebrüder Funke solche schauspielerischen Fähigkeiten hatten, dass die so überzeugend gespielt haben, dass da ein zur Abschlussszene ein oder zu dieser Apfelszene ein Bauer auf die Bühne stürmte, der den Landvogt mit seinem Krückstock so sehr bedrohte und gesagt hat, ich schlor der Kerl daut. Und der war nur sehr schwer von den Ordnern zu beruhigen.
Ist dir, Andrea, als aktive Schauspielerin bei der Waldbühne nicht irgendwie so passiert in der Vergangenheit? Ich meine, du hast ja auch ganz intensiv Hexenrollen gespielt. Da ist keiner gekommen und wollte dich verbrennen.
Nee, eigentlich nicht. Aber ich bin ganz oft von den kleinen Mäusen, die da rumliefen, also die kleinen Kinder, gefragt worden, ob ich denn in einer Zauberschule gewesen bin. Da war ein kleines schweizerisches Mädchen aus der Schweiz. Sie fragte das dann so, warst du in die Zauberschule? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann machte sie ganz große Augen, war ganz glücklich und konnte dann wieder zurück in die Schweiz.
Gut, wir bleiben so ein bisschen bei dem Schweizer Thema. Thomas, Andrea hat eben einmal zu dir rübergeschaut, als ich gefragt habe, was sind denn da für Stücke gespielt worden? Du hast mir bei der Vorbereitung des heutigen Podcasts erzählt, der Eckart hat ein Stück geschrieben, was dann auch so ein bisschen, ja, auf jeden Fall bei der politischen Gesinnung durchgegangen ist.
Ja, also es wurden keine Stücke vorgeschrieben. Aber es wurde natürlich genau überwacht, was gespielt wird. Und der Eckart, der einer der ersten war, die hier inszeniert wurden, hat dann zum Freiheitskämpfer Schill ein Stück geschrieben, das auch sicherlich einigermaßen gut angekommen ist in Berlin.
Wir haben eben gehört, 3000 Zuschauer waren dann bei jeder Vorstellung oder bei den meisten Vorstellungen dabei. Da waren dann nicht nur Leute aus Hessen und aus der Umgebung, sondern da haben sich auch einige bekannte Namen hier auf die Bühne verehrt kann man gar nicht sagen. Die Waldbühne Hessen hatte schon so einen großen Ruf oder so einen guten Ruf, dass auch große Namen gekommen sind. Welcher große Name war es als erstes?
Da sind wir wieder bei Wilhelm Tell in den Schweizer Alpen. Heinrich George. Zu seiner Zeit sehr berühmter Schauspieler und Regisseur, Vater von Götz George, den wahrscheinlich viel, viel mehr kennen, war hier zu Besuch, weil er in Dortmund in Westfalenhallen selber Wilhelm Tell inszenierte, hat sich das dann hier angeguckt und war derart begeistert, dass er gesagt hat, also ich nehme euch alle mit nach Dortmund, ich kann euch super gebrauchen. Ist dann leider gescheitert an Terminüberschneidungen, weil wir natürlich hier in Hessen spielt sich die Musik ab, wir haben hier gespielt und dann ging das halt nicht in Dortmund, da musste der Herr George dann ohne uns auskommen.
Der konnte maximal einen Apfel mitnehmen aus Hessen. Den konnte man vielleicht entbehren. Nach 1933 kam auch ein spannendes Jahr hier für die Theaterszene, für die Waldbühne Hessen. Das Jahr 1934, weil da gab es eine ganz kuriose Regelung, wo wir heutzutage sagen, was ist denn da passiert? Da haben wir nicht, glaube ich, Heinrich George zu verdanken, sondern da haben sich andere Leute wahrscheinlich über dieses Gesetz Gedanken gemacht.
Ja, da haben sich ganz andere Leute Gedanken gemacht und haben sich gesagt, so, diese Freilichtbühnen-Amateure, die können gut unsere zurzeit nicht beschäftigten Stars mit durchziehen. Das heißt, jede Freilichtbühne musste pro 80 Mitglieder einen Berufsschauspieler aufnehmen. Da wir damals schon sehr, sehr mitgliederstark waren, mussten wir zeitweise 4, 5 Berufsschauspieler mit mit durchziehen, die dann eben in den Sommermonaten nirgendwo eine Beschäftigung hatten. Das waren dann Schauspieler aus München, aus Bremen. Einer der bekanntesten war dann der Georg Thomalla, den viele kennen werden aus der Nachkriegszeit. Der ist hier in der Hermannsschlacht in einer Nebenrolle aufgetreten. Und der hat auch sehr gute Erinnerungen an Hessen gehabt im Anschluss. Der Anton Funk hat ihn dann irgendwann auch nochmal in Berlin getroffen. Und da hat er tatsächlich auch gesagt, er würde jederzeit wieder in Hessen auftreten, würde er gerne nochmal machen. Aber da war dann schon die Regelung, dass wir nur Amateure auf die Bühne lassen, nichts dazu kaufen an Schauspielern, in Anführungsstrichen. Und dadurch ist das dann nicht nochmal zustande gekommen.
Hallo, DL Tommy Stuttgart. DL Tommy Stuttgart auf Kurzwelle 290 MHz. Hallo DL, DL Tommy Stuttgart, alias Georg Thomalla ruft.
Nimm, was du brauchst, aber klau nie über deine Verhältnisse.
Du hast es gerade gesagt, dazu kaufen. Also diese Berufsschauspieler sind im Gegensatz zu den Ehrenamtlern, die hier auf der Bühne gespielt haben, die mussten auch dafür entlohnt werden.
Die haben Lohn und Brot durch die Bühne verdient. Die haben halt im übrigen Jahr Anstellungen gehabt im Münchner Landestheater, in der Bremer Stadtbühne. Und wenn dann in der Sommerzeit halt die Indoor-Veranstaltungen nicht so häufig waren, wurde dann gesagt von den Reichsoberen so, geht dahin, da kriegt ihr Geld, da verdient ihr was. Und das musste dann halt der Verein aufbringen.
Ihr habt zu jener Zeit, ich meine, heutzutage ist es ja auch wieder so, tolle Zuschauerzahlen geschrieben. Wir haben eben gehört, 3000 Menschen konnten so eine Aufführung sehen bei der Waldbühne Hessen. Da hat man mal eben kurz so 80.000, 90.000 Menschen in einer Saison erreicht, weil ihr auch weitaus mehr gespielt habt. 1939 wärt ihr, was die Kartenvorverkäufe angegangen ist, hättet ihr die Sechsstelligkeit knacken können mit über 100.000. Dazu ist es nicht mehr gekommen.
Nein, da ist uns dann der Krieg ins Gehege gekommen. Mit Kriegsausbruch wurde quasi die komplette Spielzeit abgesagt. Wir mussten dann 9 Vorstellungen absagen. Und es ist tatsächlich so, dass mit diesen Vorstellungen wir sicherlich über die 100.000 gekommen wären. Schade, das ist dann ein Ziel, was wir uns für die nächsten Jahrzehnte, für die nächsten 100 Jahre stecken müssen, die 100.000er-Marke zu knacken.
Welches Stück wäre 1939 gespielt worden?
Da ist das Käthchen von Heilbronn gespielt worden. Haben ja einige Aufführungen stattgefunden, auch ein Klassiker, auch gern gesehen, Heinrich von Kleist, heute nicht mehr so oft gespielt, aber offensichtlich damals ein Publikumsmagnet.
Dann kam der Krieg, 1939 ging es los bis 1945. Wie ist die Bühne durch die Zeit gekommen? Wurde noch weitergespielt?
Es wurde nicht weitergespielt. Wir sind auch nicht gut durch die Zeit gekommen. Der Gauleiter von Nordrhein-Westfalen hatte 1943 die glorreiche Idee, unsere komplette Bühne abbauen zu lassen. Die haben das ganze Holz für Behelfsheime, für Ausgebombte benutzt, sodass im Prinzip die komplette Bühne blank war. 43 war das und 44 war dann der Super-GAU für die Bühne bei Bombenangriffen auf Hamm, was ja damals zum Tagesgeschehen gehörte, weil wir ein großer Rangierbahnhof waren, ist bei 2 Bombenangriffen das Archiv, das Requisiten- und das Kostümlager und die Geschäftsstelle komplett zerstört worden, sodass da auch wenig aus der Zeit übrig geblieben ist.
Und wir würden ja jetzt im Jahr 2024 nicht 100-Jähriges feiern bei der Waldbühne Hessen, wenn es nicht nach dem Krieg irgendwie weitergegangen wäre. Das wollen wir mit der Soko-History in den nächsten Folgen dann nochmal so ein bisschen thematisieren, weil dann hat das ganze Leben hier am Rande des Hessener Waldes wieder kräftig Fahrt aufgenommen und es ist sehr, sehr viel passiert. Und die 4 haben hier eine Menge zu tun und wir werden uns nächste Woche mal darüber informieren, wie weit denn überhaupt dieser Sachstand ist, wie weit ist das Durchforsten der Fotos, weil eigentlich haben die 4 ja auch den Auftrag, in Anführungsstrichen, einen Geschichtspfad hier im Waldbühnenpark zu machen und wir wollen uns mal nächste Woche bei der nächsten Podcast-Folge erkundigen, wie weit dieses Team überhaupt ist und ob die überhaupt nochmal hier aus ihrem Kämmerchen rauskommen. Bis nächste Woche, danke.